Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, hier in unserem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur schweizerischen und zur internationalen, zur grenzübergreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 6. Juli 2022. Bleiben Sie unbedingt dran, bis zum Schluss. Wir haben einen sehr abwechslungsreichen, einen sehr abwechslungsreichen Mix von Themen. Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, alles durcheinandergewirbelt, um einen möglichst spannungsreichen Bogen Ihnen heute Morgen zu präsentieren. Aber den ersten Höhepunkt liefere ich gleich jetzt, nämlich dieser Friedenspin, der Freiheitspin, der friedliche Koexistenzpin im Zeichen von Flower Power, das Friedenssignet ist zurück. Sie können sich erinnern, ich habe das im Februar angepriesen, friedliche Koexistenz, das Motto meines ersten Leitartikels 2022. Ich habe das damals geschrieben, mit dem Ziel, hier etwas die innenpolitischen Gräben zuzuschütten, Entspannung herzustellen nach immer giftiger werdender Corona-Atmosphäre. Hier diese inneren Zerklüftungen, die sollten überbrückt werden. Friedliche Koexistenz, wir müssen wieder zusammenkommen. Niemals hätte ich gedacht, dass nur wenige Wochen später wieder Krieg herrscht in Europa. Fürchterlich allerdings. Das Motto friedliche Koexistenz ist aktueller, ist triftiger, ist dringlicher denn je. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier Nachschub bekommen haben. Das Flower Power Signet friedliche Koexistenz. Wir werden die entsprechenden Bestelldaten aufschalten auf unserer Homepage. Aber ich werde das versuchen, auch im YouTube-Kanal zu machen, damit Sie auch in den Besitz eines solchen Friedenssignets kommen können. Friedliche Koexistenz, das absolute Gebot der Stunde. Und die Schweiz kann hier einen Beitrag leisten, aber nur, wenn sie zurückkehrt zur immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität. Das ist die Staatssäule schlechthin, das ist auch das völkerrechtliche Siegel unserer Weltoffenheit. Man könnte etwas philosophisch formulieren, der schweizerische Universalismus, auch die Nützlichkeit der Schweiz, hat sehr, sehr viel mit dieser Neutralität zu tun. Neutralität bedeutet zunächst einmal, dass man nicht in Kriegen mitmacht, dass man nicht Partei ergreift in Kriegen, dass man niemanden angreift, man verteidigt sich, wenn man selber angegriffen wird, aber man hält sich eben heraus, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Ein ganz wichtiger Grundsatz, der die Schweiz durch die Stürme der letzten Jahrhunderte gebracht hat. Dank der Neutralität hat es die Schweiz nicht zerrissen im 30-jährigen Krieg, nicht im 19. Jahrhundert und vor allem auch nicht im 20. Jahrhundert mit zwei fürchterlichen Weltkriegen. Das ist die Neutralitätsdoktrin. Keine Parteinahme, keine Einmischung, nicht nur militärisch. Auch im Wirtschaftskrieg darf man nicht dabei sein. Das ist ja heute völlig in Vergessenheit geraten. Aber wenn Sie zurückgehen in die wirklich brenzligen Situationen, Zweiter Weltkrieg, da haben die Bundesräte damals, die bürgerlichen Politiker, aber auch die Linken, haben gesagt, wir müssen ganz strikt neutral sein. Und man muss zurück zur Neutralität, weil die Schweiz diese Neutralität auch schon preisgegeben hat in den 30er Jahren. Völkerbund, da wurde man auch schon hineingezogen, als das ganze Konstrukt auseinandergebrochen ist, ähnlich strapaziert wie heute, wo sie einen Aggressor haben, der die Nachkriegsgrenzen in Europa nicht akzeptiert und diese Friedensordnung bedroht. Und da ist in solchen stürmischen, unruhigen Zeiten ist die Schweiz immer wieder auf sich selber zurückgeworfen worden aus sicherheitspolitischen Überlegungen. Bewaffnete Neutralität, man muss sich auch verteidigen können, kein Trittbrettfahrer der NATO oder eines anderen Militärbündnisses. Aber eben auch Nützlichkeit für die Welt, denn als neutrales Land kann die Schweiz wirklich glaubwürdig vermitteln zwischen allen Seiten. Da müssen sie sich aber auch zurückhalten. Da dürfen sie nicht sagen, ja, wir stehen an der Seite der Ukraine oder wir stehen an der Seite Russlands oder wir stehen an der Seite Amerikas. Nein, dann stehen sie eben auf der Seite der Schweiz. Und das ist die Position auch dieser Sendung und das ist die Position der Weltwoche und das ist meine Position, zumindest in jenem Bereich der Weltwoche, den ich journalistisch selber bespiele. Wir haben ja auch Artikel in der Weltwoche gehabt, die für eine Preisgabe dieser Neutralität argumentiert haben. Das gehört eben auch dazu, dass wir die Meinungsvielfalt zulassen, dass wir unseren Autoren mehr Freiheiten geben, als dies in anderen Zeitungen der Fall ist, dass wir aber umgekehrt auch nicht auf den Wunsch einsteigen können, gewissen Autoren ihre Forderung zu erfüllen, die eben andersdenkenden Autoren nicht die gleiche Liberalität zugestehen möchten. Da muss ich dann als Chefredaktor die Meinungsäußerungsfreiheit, die Vielfalt in der Weltwoche verteidigen, weil das ist unsere DNA seit 90 Jahren. Und diese Neutralität, Sie spüren das, die ist mir sehr wichtig, vor allem deshalb, weil sie jetzt unter Druck ist. Und das ist auch, wenn man so will, das Leitmotiv, der Leitstern meiner Ukraine-Berichterstattung, meiner persönlichen Ukraine-Berichterstattung und wenn Sie so wollen, auch des Kurses der Weltwoche, der hier eben mehrere Sichtweisen zulässt. Und ich werde momentan wirklich bedröhnt und betrommelt mit der Forderung, ich solle hier eine Einheitsmeinung in der Weltwoche verbreiten, ich solle aufhören, gewisse Versuche zu unternehmen, hier diesen Konflikt auch in etwas größeren geopolitischen Zusammenhang zu analysieren, ich solle da umsteigen in eine klare Verurteilung, ja, Dämonisierung der russischen Seite. Natürlich verurteilt man das, verurteilt jeder Mensch, den ich kenne keinen Menschen, der diesen Krieg nicht verurteilt. Ich glaube nicht einmal Putin findet diesen Krieg gut, aber das ist ja völlig selbstverständlich, um das geht's ja gar nicht. Der Punkt, den ich hier mache, ist ein anderer. Ich sage einfach, wenn wir zu einseitig uns davon reißen lassen, von diesem Lavastrom der Gefühle, dann setzen wir uns nur schon emotional und auch intellektuell außerstande, eine neutrale analytische Position als Schweizer einzunehmen. Ich meine, wenn Sie zum Schluss kommen, dass es nur noch eine Variante gibt, Sie müssen jetzt an der Seite der Ukraine in diesen Krieg ziehen, in diesen Unabhängigkeitskrieg, in diesen Verteidigungskrieg der Ukraine, ja, dann gibt es für die Neutralität der Schweiz keinen Platz mehr. Dann sind Sie bei Churchill, Blut, Schweiß und Tränen. Und so sehr ich diese Meinung respektiere, ich habe darüber auch mit Henrik Broder, unserem früheren Kolumnisten, gesprochen, der gesagt hat, ich bin dafür, dass die NATO einmarschiert in der Ukraine. Das sehe ich sehr, sehr skeptisch, aber er darf das hier schreiben. Aber als Chefredaktor ist es enorm wichtig, dass ich jetzt nicht plötzlich hier deklariere und sage, okay, wir sind jetzt für den NATO-Einmarsch in der Ukraine oder ab sofort darf nur noch das geschrieben werden oder das Gegenteil. Das kann es nicht sein. Und das ganze Bestreben geht ja nicht darum, sich da auf irgendeine Seite hüben wie drüben zu schlagen, sondern eben in dieser neutralen Offenheit zu bleiben. Ich glaube, es ist auch die Eigenschaft eines neutralen Landes, dass es sich doch die Freiheit herausnehmen kann, hier nicht einfach nur zu moralisieren, die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, sondern bei aller Kritik, die das dann eben auslöst, weil man sich zwischen alle Stühle setzt, eben etwas diese Distanznahme zu machen. Sagen, ja, nein, wir verurteilen das, ist schlimm, aber ja, die haben vielleicht auch ihre Interessen, die haben ihre Interessen, wir maßen uns jetzt nicht an hier, das Gottesurteil zu sprechen, das Moralische, diese Zurückhaltung scheint mir sehr, sehr wichtig und das Offenhalten der Perspektive. Und die Weltwoche muss aus meiner Sicht hier einen Beitrag leisten, dass man sich nicht verrennt in die eine oder in die andere Seite. Aber klar, ich werde dafür natürlich immer wieder heftig geprügelt und eben ein Freund von mir hat mir gesagt, ja, aber du musst doch, die Schweiz steht doch an der Seite der Unabhängigkeitskämpfer der Ukraine. Die Schweiz kämpft ja auch für ihre Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union und wenn man das da nicht tut, auch stellvertretend auf den Kriegsschauplätzen der Ukraine, dann wird der ganze Unabhängigkeitskampf der Schweiz gegenüber der EU unglaubwürdig. Und das sehe ich etwas differenzierter. Ich sage, natürlich hat jedes Land das Recht, jedes Volk hat das Recht, seine Unabhängigkeit zu erkämpfen und zu behaupten. Aber eine ganz andere Frage, meine Damen und Herren, ist es doch, ob die Schweiz Seite an Seite mit diesem Land oder mit diesem Volk in den Krieg ziehen soll. Und da fängt eben die ganze Problematik an und dort fängt eben auch die Preisgabe der Neutralität an, wenn man sich plötzlich die Interessen eines anderen Landes zu eigen macht, eins zu eins, und sich dann eben distanzlos auf eine Seite schlägt. Und die schweizerische Neutralität, die wird sowieso arg strapaziert werden in nächster Zeit, weil wir Einsitz nehmen in den UNO-Sicherheitsrat. Dort muss der Bundesrat bzw. seine Vertretung, Staatssekretärin Frau Beriswil in New York, die muss dann laufend Position beziehen. Die muss dann laufend Stellung nehmen. Die muss die Schweiz dann laufend in irgendwelchen Konflikten positionieren. Auch militärischen Konflikten. Und das sind große Zerreißproben für die Schweiz und die sind geeignet, unsere Glaubwürdigkeit international auch zu beschädigen. Wir müssen dann schauen, in der nächsten Weltwoche eine hochinteressante Geschichte über einen russischen Unternehmer, der eigentlich Weißrusse ist, auch Ukrainer, der jetzt ins Visier der EU-Sanktionen, der Schweiz-Sanktionen geraten ist und sich absolut ungerecht behandelt fühlt. Und da muss man schon genau hinschauen, ob die Schweiz, ob die Europäische Union im Zuge dieser ganzen emotionalen Aufwühlung und Empörung über Putin, die ich nachvollziehen kann, dass die Schweiz und die Europäische Union da ihre eigenen traditionellen Rechtsbestände preisgeben. Also, ganz wichtig hier, Sie spüren das, ich hatte ein paar Gespräche in letzter Zeit, auch mit Kollegen, Autoren, Historikern, Freunden, die fast etwas fordernd an mich herangetreten sind, man möge hier das Meinungsspektrum kalibrieren, konzentrieren. Und ich kann diesen Wunsch einfach nicht erfüllen, weil er scheint mir dem eigentlichen Ziel, das die Weltwoche ja seit vielen, vielen Jahrzehnten schon vertritt, eben entgegenzulaufen, eine möglichst große Vielfalt an Positionen zu präsentieren. Auch deshalb, damit der Wettbewerb der Argumente, Rede und Gegenrede, gewährleistet bleibt, dann ist die Gefahr am kleinsten, dass man sich eben in der einen oder in der anderen Richtung verrennt. Bleiben wir hier gleich noch etwas beim Ukraine-Krieg. Hochschlagen die Emotionen auch in Deutschland. Ministerin Lambrecht hat im Bundestag offensichtlich die Unwahrheit gesagt. Der Druck auf Verteidigungsministerin Lambrecht, SPD, wächst. Das ist diese Frau, die fürchterlich aufs Dach kriegt in den deutschen Medien. Man hat schon angefangen, in den schweizerischen Medien sich über sie lustig zu machen, weil sie einfach auch schon äußerlich dem Inbild eines Wehrministers entspricht. Ich muss allerdings sagen, bei aller vielleicht auch sachlich begründeten Kritik, mir scheint das Ganze etwas frauenfeindlich zu sein und übertrieben und billig, diese Kritik an Frau Lambrecht. Denn wenn ich da etwas zurückblende in die Geschichte der Bundesrepublik, dann muss ich sagen, dass die männlichen Vorgänger von Frau Lambrecht, die da das Verteidigungsministerium geführt haben, die haben nun alles andere als eine großartige Figur gemacht. Zum Beispiel Franz Josef Strauß, ein Politiker, den ich ja durchaus bewundere, ein großartiger Rhetoriker, hochintelligent, eine Saftwurzel aus Bayern. Ich meine, er hatte zu verantworten die Starfighter-Affäre. Ich meine, diese Starfighter sind in den 60er und 70er Jahren also wirklich serienweise vom Himmel gefallen. Und das wurde alles noch eingeleitet und lanciert und dieser Kauf vom Stapel gerissen von eben diesem Franz Josef Strauß, bedingt abwehrbereit wie der Spiegel in einer ziemlich aggressiven, berühmten Titelgeschichte einmal gegen diesen damals noch sehr jungen Verteidigungsminister titelte. Oder nehmen Sie Rudolf Scharping, SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat, ebenfalls zuständig für die Landesverteidigung. Während deutsche Soldaten in Afghanistan unter Beschuss waren, plauschte Minister Scharping mit seiner angebeteten Gräfin Pilati irgendwo in einem Schaumbad, ich glaube in Spanien. Er hat jetzt auch nicht gerade die ideale Figur gemacht. Und da muss ich sagen, Frau Lambrecht, also in einem Schaumbad oder in einem Swimmingpool habe ich sie noch nicht erwischt und konnte sie auch noch nicht dingfest gemacht werden. Und drittens, dann haben wir den Karl Theodor von und zu Guttenberg, den Strahlemann, ebenfalls Verteidigungsminister CDU, bis zu seiner Plagiatsaffäre. Er hat die Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft. Also Frau Lambrecht, lasst mal die Kirche im Dorf. Sie entspricht tatsächlich nicht dem Idealbild eines Pentagon-Falken, eines Kriegsfalken, aber ihr Leistungsausweis oder ihr Nicht-Leistungs- oder ihr Pleitenausweis ist aus meiner etwas distanzierten Sicht noch nicht ganz so üppig, fällt er aus, wie der ihrer bereits zitierten Vorgänger, das Sündenregister von einigen der Männer da durchaus länger. Dann haben wir die Konferenz in Lugano, diese zweitägige Wiederaufbaukonferenz, die zu Ende gegangen ist, noch etwas Misstöne zum Schluss. Bundespräsident Gassis kam da etwas ins Gehege mit Chefkommissarin Ursula von der Leyen, die sinngemäß gesagt hat, die EU werde dann noch eine viel schönere und spektakulärere Wiederaufbaukonferenz machen. Da sehen Sie auch die fragwürdigen Eitelkeiten und Selbstdarstellungen, dass es an diesen Konferenzen offensichtlich auch darum zu gehen scheint, welche politische Organisation sich da vor den Kameras noch ins bessere und strahlendere Licht hier setzen kann. Parlamentarier haben sich da gespreizt, man habe hochinteressante Gespräche geführt. Interessant, dass die Ukrainer im Grunde schon die Quittung, die Rechnungen präsentiert haben. Da, das kostet so viel, da müsst ihr so viel zahlen. Ich habe mich dann gefragt, wieso müssen wir eigentlich alles da bezahlen? Ich meine, wir haben ja die Ukraine nicht angegriffen. In dem Sinn, also dieses etwas Fordernde klang da für mich durchaus ziemlich irritierend. Dann eine Zahl, die ich in den Schweizer Medien gelesen habe, dass im Zuge dieser ganzen Ukraine-Kriegseskalation in diesem Jahr netto 200.000 Ukrainer in die Schweiz kommen könnten. 200.000! Meine Damen und Herren, das ist die Dimension des Kantons Basel-Stadt. Also der ganze Kanton Basel-Stadt wandert in die Schweiz ein, und dies nach 20 Jahren extrem hoher Durchschnittsmigration in die Schweiz. Also wir hatten schon in den vergangenen 20 Jahren wahnsinnig hohe Zahlen, manchmal netto gegen 100.000, ich glaube sogar zum Teil über 100.000, 70.000, 80.000. Also jedes Jahr ist da eine ganze Stadt eingewandert und jetzt wandert, könnte einwandern, nach, ich glaube, Berechnungen der NZZ, der ganze Kanton Basel Stadt. Und da muss man sich dann bewusst sein. Also die Leute, die da kommen, da bin ich überzeugt, beziehungsweise man muss das ganz genau anschauen. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, die holen dann also mehr aus der Schweiz raus, als sie hier bringen an Wertschöpfung. Und allen, denen jetzt eine derartige Kalkulation etwas herzlos vorkommt angesichts der heutigen Situation, das weise ich sofort entschieden zurück. Denn Solidarität ist wichtig, Solidarität im Krieg ist sehr, sehr wichtig, aber wenn man die Solidarität überfordert, wenn man die Solidarität nicht nachhaltig macht, wenn sie zu einer Aufzehrung des Wohlstands führt, wenn sie eben ihre eigenen Grundlagen aufzehrt, diese Solidarität, dann ist es eben eine schlechte Solidarität, die dann sehr schnell ins Gegenteil umschlagen kann, und deshalb ist hier Maß halten eine wichtige Grundvoraussetzung, um die Solidarität aufrecht zu erhalten. Das ist übrigens auch ein Produkt dieser allzu einseitig geführten Diskussion, dass sich niemand mehr getraut, hier etwas Kritisches zu sagen. Da bist du ja auch schon ein Putin-Versteher, dann stehst du auch schon auf der Seite des Aggressors. Das ist eben diese ganz falsche, emotionale, vielleicht auch fast schon ideologisch vereinseitigte Pseudodebatte, die wir hier haben. Umso wichtiger ist es, dass man diese kritischen Gedanken hier bringt. Und ein Protagonist dieser Einseitigkeit, wobei ich mache ihm keinen Vorwurf, ich mache den deutschen Medien einen Vorwurf, dass sie alles eins zu eins und unkritisch nachgebetet haben. Ein Protagonist dieser Vereinseitigung ist natürlich Andriy Melnyk, der Botschafter der Ukraine in Berlin, der mit ja unsäglichen Forderungen und auch Maßregelungen an die deutsche Öffentlichkeit getreten ist, der phasenweise nur noch gefordert und kritisiert hat, der die Tugend der Dankbarkeit nun wirklich nicht mit allzu großen Löffeln intus bekommen zu haben, scheint dieser Andriy Melnyk, geht nun in die Ukraine zurück. Das heißt, er bekommt einen prestigiösen Posten im Außenministerium. Vielleicht wird er auch einfach abgezogen, weil die ukrainische Seite gemerkt hat, dass der Mann das übertreibt. Und zuletzt ist das ja in fast schon groteske Gefilde abgerutscht, als er diesen antisemitischen Kriegsverbrecher und Nazi Stepan Bandera verteidigt hat, diesen ultranationalistischen Nationalhelden der Ukraine, der an der Seite der Nationalsozialisten gegen die Kommunisten gekämpft hat. Nun, das sind komplexe Kapitel der europäischen Geschichte und es gab sicherlich sehr viele gute Gründe, in der Ukraine einen enormen Groll auf die Kommunisten zu haben, insbesondere auf Stalin, der durch seine Zwangskollektivierung, durch seine Landwirtschaftspolitik Millionen in den Hungertod gestürzt hat. Ich meine, das muss man einmal sehen, das müssen all die Linken einmal sich zu Gemüte führen, die die Sowjetunion immer verklärt haben, die gebildet sind nach Moskau zu diesen Massenmördern, aber jetzt bei Putin quasi also mit einer Empfindlichkeit und mit einer Akribie hier auf die Barrikaden steigen, die man sich etwas verschärfter gewünscht hätte in früheren Jahrzehnten, als die Kommunisten dort noch am Ruder waren. Nun, wie auch immer, dieser Stepan Bandera aus heutiger Sicht ein Faschist, ein Ultranationalist, der gilt auch als Kriegsverbrecher in Israel, und als Melnyk den Mann auch noch verteidigt hat in der deutschen Öffentlichkeit, da ist dann die Milch allmählich sauer geworden. Jetzt ziehen sie ihn ab. Er geht und vielleicht ist das Ganze auch etwas ein Weckruf, jetzt vor allem in der deutschen Öffentlichkeit, dieses Dossier auch etwas differenzierter, weniger emotional anzuschauen. Ja, es gibt die These, die Leute sagen, klar, Putin greift den Westen an, er greift Europa an, er greift uns an, er greift die Demokratie an. Das ist quasi so eine dieser rhetorischen Figuren. Ja, man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, dass das ein Konflikt ist zwischen der ehemaligen Sowjethauptmacht mit einer ehemaligen Sowjetrepublik. Und der Streit dreht sich darum, dass der Kreml nicht will, dass in der Ukraine möglicherweise NATO-Atomraketen stationiert werden. Jetzt streiten das natürlich alle dieser vereinseitigten NATO-Einmarschbefürworter, die streiten das ab. Aber ich glaube einfach, das bringt nichts. Ich meine, du musst die Sicherheitsbedenken und die strategischen Bedenken einer Großmacht mit unzähligen Rohstoffen und 6000 Atomsprengköpfen, die kannst du nicht einfach vom Tisch wischen. Kurzum, vielleicht führt ja das dazu, dass auch in Deutschland in der medialen Öffentlichkeit sich eine gewisse Normalisierung der Debatte abzeichnet. Fürchterlich kritisiert wird jetzt Mark Zuckerberg. Er drohe seinen Mitarbeitenden, der Meta-Chef will den Angestellten die Hölle heiß machen, so wird zitiert, völlig dramatisierend, das hat er gar nicht gesagt, er hat nur gesagt, Turn up the heat, also hier ein bisschen Dampf aufsetzen, könnte man sagen, die Hölle heiß machen, weil er gesagt hat, wir steuern auf eine Krise zu, es gibt ein paar faule Kerle in meiner riesigen Konzernarchitektur, die müssen sich überlegen, ob sie am richtigen Platz sind, und wir sind gefordert und das ist eine Krise, kommt auf uns zu, und er hat das eine unternehmerische Verantwortung wahrgenommen und das trägt ihm nun in den Medien, hier im Tagesanzeiger, etwas gewerkschaftlich veranlagten Tagesanzeiger, heftigste Schelte ein, bis hin zu falschen Übersetzungen. Er kritisiert die Minderleister, ist ein Ausdruck, den ich hier lese, die Minderleister, ja, das bedeutet Darwinismus und Selbstselektion und ich weiß nicht was. Also, das ist eben auch ein Realitätsschock für die Journalisten, dass sie eben merken, dass wir jetzt aufgrund auch dieser Ukraine-Politik, aber nicht nur dieser Sanktionspolitik, dass wir da in eine Wirtschaftsrezession hineinsteuern, die wir selber gemacht haben. Und zwar auch im Bereich der Energieversorgung, nicht erst aufgrund dieses Kriegs und aufgrund der Sanktionen, sondern aufgrund von Weichenstellungen schon zuvor, Atomausstieg, von den Medien belubelt, von den meisten Medien, von den Mainstream-Parteien bejubelt. Da sehen wir jetzt, das wird eng. Dann ein Ärger Ereignis. Ich habe hier einen Artikel der Schweizerischen Depeschenagentur, die finanzieren wir in der Schweiz mit Steuergeldern, und die schreiben jetzt: Der Jetstream sorgt für mehr Hitzewellen in Westeuropa, angefeuert durch die Klimakatastrophe. Die Situation wird auch nicht besser, ganz im Gegenteil. Also Apokalypse pur, Weltuntergang unmittelbar bevorstehenden Hitzewellen, Jetstream. Also nach meinem Verständnis ist der Jetstream ein stratosphärisches Phänomen, das ich noch nicht in Bodennähe von meiner unmittelbaren Lebensumwelt kennengelernt hätte. Und ich habe so einfach den Eindruck, als Nicht-Klimatologe und als Nicht-Jetstream-Physiker, dass hier die Journalisten einfach alles Mögliche in ein Mischmasch hineinwerfen, um dabei das Narrativ einer eben unmittelbar bevorstehenden bzw. bereits laufenden Klimakatastrophe uns einzuhämmern. Wenn ich jetzt hier hinausblicke, wenn ich heute Morgen bzw. gestern Morgen ins Büro gegangen bin, dann stelle ich einfach fest, dass es sehr angenehm ist, etwas kühl durchaus für den Juli. Es mag Gegenden in Europa geben, wo es heißer ist, aber misstrauen Sie dieser Apokalypse, geben Sie dem Weltuntergang in den Medien keine Chance. Dann eine herzerweichende Geschichte, die mich berührt, und die Frau tut mir leid. Melanie S. heiratete einen Kubaner und erlebte eine Horror-Ehe. Und jetzt mahnt sie: Frauen, seid nicht so dumm wie ich. Melanie S. ist offenbar nach Kuba geflogen, hat im Flugzeug einen sehr freundlichen Kubaner kennengelernt, der ihr da den Hof machte. Es kam zu den entsprechenden, Kribbeln im Bauch und so weiter. Der Himmel hing voller Geigen und man hat sich einander versprochen. Es kommt zur Ehe, und dann, als diese Ehe dann in der Schweiz, natürlich nicht im Tropenparadies Kuba im Vermeintlichen, sondern in der Schweiz dann, in der Wohlstandsschweiz, diese Ehe dann vollzogen wird, dann habe sie plötzlich einen ganz anderen Ehemann kennengelernt, der sie da aufs Übelste beschimpft habe, geschlagen habe, auch gezwungen habe, arbeiten zu gehen, während er da zu Hause die Kreditkarte beanspruchte, mit E-Commerce alle möglichen Dinge kaufte, auch Schulden machte. Die Frau musste das bezahlen, er hat sie laufend betrogen. Eine fürchterliche Geschichte, und ich finde das bewundernswert, dass Melanie S. hier hinsteht mit ihrem eigenen Bild, um die Frauen zu warnen, um zu sagen, macht nicht den gleichen Fehler. Und sie tut mir sehr leid, denn das ist natürlich immer die Achillesferse des Menschen, Männer oder Frauen, wenn die Liebe hier ins Spiel kommt. Dann ein bemerkenswerter Artikel, ich habe etwas kritisiert, die NZZ vorhin, aber hier ein ganz exzellenter Aufsatz von Claudia Wirz über das Geschäftsmodell Frau, Thema Geschlechterquote, Frauenquote. Und sie bringt hier einen ganz wichtigen Punkt, dass diese Frauenquote, wie sie zum Beispiel eine Ursula von der Leyen fast gebetsmühlenhaft vertrete, dass diese Art von Frauenquote eben den tatsächlich das benachteiligten Frauen oder jenen Frauen, die nicht so leichte Aufstiegschancen haben, nicht zugute komme, sondern dass diese Art von Frauenquote eine Art Elitenförderung sei, klassischer politischer Lobbyismus, Interessendurchsetzung mit einem Titel, der dann aber nicht jenen zugute kommt, von denen man behauptet, er käme ihnen zugute. Finde ich sehr interessant, Claudia Wirz, ausgezeichnet. Dann ereifert sich die NZZ über Westafrika. Man glaube dort der russischen Propaganda, weil die Westafrikaner den Krieg in der Ukraine kritisieren und hier nicht einsteigen auf die ganze Schuldzuweisung und Schuldzuschreibung. Und ich glaube, die NZZ macht es sich hier ein bisschen zu einfach. Ich glaube, was die Leute in Westafrika spüren, ist, dass diese Sanktionspolitik der Europäischen Union, auch der Schweiz und zum Teil auch der Vereinigten Staaten, wobei die Vereinigten Staaten die Hungerwaffe, die Lebensmittelwaffe, nicht einsetzen. Die EU macht das mit den Sanktionen gegen Düngemittelfabrikanten, die Schweiz zieht damit. Damit wird natürlich die dritte Welt an die Wand gedrückt. lebensmittelmäßig. Das müssen wir wissen. Unsere Politik hier in Europa führt bei uns zu einer gigantischen Inflation. Die kann man noch so halbwegs irgendwie verkraften, auch nicht alle. Aber in der dritten Welt löst das natürlich Zeter und Mordio, löst das eine Katastrophe aus, eine Versorgungskatastrophe. Und wir steuern vermutlich auf eine der größten Ernährungskrisen der letzten 60 Jahre zu. Das muss man sich bewusst sein. Und dann ist es nicht einfach nur russische Propaganda, wenn diese Westafrikaner dann den Westen kritisieren und sagen, du, was macht ihr da eigentlich? Wir können ja gar nichts dafür für diesen Konflikt. Aber wir sind die ganz großen Leidtragenden, die hier dann irgendwie überleben müssen. Und das, was wird passieren? Es wird natürlich Migrationswellen auslösen. Das ist keine Frage. Dann in Großbritannien steht Boris Johnson nach einem Doppelrücktritt zweier Minister mit dem Rücken zur Wand. Man kritisiert prominente Mitglieder seines Kabinetts, sie kritisieren seinen Regierungsstil, man zweifelt seine Integrität an, man wirft ihm neuerliche Lügen vor. Ja, Boris Johnson ist zum Ritter der etwas traurigen Gestalt geworden. Zur Drohne könnte man etwas metaphernhaltig, etwas bilderreich sagen. Zur Drohne, der nach der Begattung der Königin seine Schuldigkeit getan hat. Jetzt hat Boris Johnson nicht eine Königin begattet, aber er hat den Brexit durchgezogen. Und diesen Brexit hat er mit Bravour großartig in einem fantastischen, beeindruckenden Wahlkampf, der wirklich aufs Wesentliche reduziert war, da hat er das durchgeboxt, er hat das geschafft, er hat geliefert, was er versprochen hat. Aber seither hat er keinen Boden mehr auf den Fuß gebracht. Und es sieht tatsächlich so aus, als habe er damit seine Funktion erfüllt, könnte er sie erfüllt haben. Und ein Indiz in dieser Richtung ist auch, dass Oppositionsführer Keir Starmer das Brexit-Tabu gebrochen hat und erstmals für einen Labour-Chef nicht mehr betont hat, dass der Brexit ein gigantischer Fehler gewesen sei, den man rückgängig zu machen habe, sondern es scheint sich da auf der linken Seite eine Art sich abfinden, um nicht zu sagen Zustimmung zum Brexit-Entscheid der Briten breit zu machen. Aber Boris Johnson, das ist eben die Mitleidlosigkeit der Demokratie, das ist eben anders als in Russland, wo sie sich verewigen können als Staats- und Regierungschef wie Putin, der ja seit gefühlten Unendlichkeiten da schon am Ruder sitzt, ein Nachfolger nicht in Sicht. Das ist eben in der Demokratie nicht der Fall. Darum ist die Demokratie auch die überlegene Staatsform gegenüber der Autokratie. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, wir haben mit Russland angefangen, wir können mit Russland aufhören, gibt ein berühmtes Zitat von Putin von 1999, da hat er gesagt, Autokratien seien inhärent instabil, nur Demokratien seien stabile Staatsformen. Jetzt Putin hat sicher eine gewisse demokratische Legitimation und durch diesen Krieg und die Sanktionen hat er vermutlich noch nie so viele Zustimmung gehabt wie jetzt. Aber das, was er als System eingerichtet hat, ist natürlich genau das, wovor er selber noch 1999 gewarnt hat. Also Sie sehen, die Welt bleibt kompliziert und die Schweiz wird hoffentlich wieder neutral. Und wenn wir einen Beitrag zur Differenzierung, zur Vielstimmigkeit, zur Vielschichtigkeit und zur Meinungsvielfalt beitragen, leisten können, dann sind wir zufrieden, dann sind wir glücklich und ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich schon, wenn ich Ihnen morgen die neue Ausgabe der Weltwoche vorstellen darf. Vergessen Sie nicht, wir werden Sie demnächst ins Bild setzen, wie Sie sich diesen wunderschönen Flower Power Pin, friedliche Koexistenz, das Gebot der Stunde sichern können. Machen Sie es gut im Zeichen der friedlichen Koexistenz.